flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
Manchmal braucht es für eine kreative Einleitung nur ein paar Dinge. So wie heute. Man nehme einmal die Bibel, viele Dungeon-Elemente aus einem alten Zelda, einen Österreicher und einen Amerikaner und ganz, ganz, ganz viele Tränen. Und schon hat man nicht nur eure Aufmerksamkeit, sondern auch einen mega erfolgreichen Indie-Titel geschaffen. Dann fügt man noch meinen heutigen Gast Chris Fussi hinzu und stellt zu guter Letzt die Frage, Chris, was spielst du so?
Binding of Isaac, Repentance Plus spiele ich gerade. Das ist die neueste Version von Binding of Isaac, die jetzt rausgekommen ist. Ich spiele schon sehr, sehr lange, ist Binding of Isaac die Basisversion. Und das ist jetzt das Neueste und da habe ich praktisch wieder dazu zurückgefunden, nachdem ich jetzt wirklich lange, lange, lange nicht mehr gespielt habe.
Für alle, die es nicht kennen, um was geht's so grob?
Also Binding of Isaac ist ein Projekt vom Indie-Entwickler Ed McMillan. Das gab es früher schon, also in so einer Flash-Animation, das allererste Binding of Isaac. Uralt, ich weiß gar nicht, 2010 oder so, wenn nicht sogar noch älter. Ja. Auf jeden Fall hat er früher mit Meat Boy, Super Meat Boy und Gish, kommt aus dieser Newgrounds-Riege und hat eben viele Indie-Games da programmiert. Und Binding of Isaac war so eins der Spiele, die also für die er am bekanntesten ist. Neben Super Meat Boy. Es war praktisch der Nachfolger. Super Meat Boy hat er mit Team Meat, mit seinem Kumpel Tommy gemacht und Binding of Isaac ist so sein Baby. Und das hat dann nochmal eine geupdatete Version bekommen mit Binding of Isaac Rebirth, mit ein bisschen hübscherer Animation. Und das ist so die Version, die jetzt immer DLCs bekommen hat und erneuert wurde. Geht um sehr, sehr düstere Themen in diesem Spiel. Es ist ein sehr persönliches Werk. Es geht um ein 5-jähriges Kind namens Isaac, das mit seiner Mutter zusammen lebt, die religiösen Fanatismus zum Opfer gefallen ist und von einem Fernsehprediger oder was sie denkt, was die Stimme Gottes ist, den Auftrag bekommt, ihr Kind umzubringen, so eben wie Isaac in der Bibel. Also die Anleihen sind da. Und man spielt Isaac im Keller. Und das ist alles sehr metaphorisch aufgeladen. Also man spielt so einen kleinen, nackten Jungen, mehr oder weniger, der da rumläuft und mit seinen Tränen schießt. Und da sind dann Fäkalien und Monster und alle möglichen Dinge. Es ist ein extrem düsteres Thema. Es ist auch, also geht wirklich an die Substanz, wenn man mal drüber nachdenkt, weil es halt sehr in den Bereich Kindesmissbrauch und in den Bereich religiöser Eifer und Schmerzen und Grausamkeit. Es ist fast hoffnungslos grausam. Und jedes Ende, das man auch dann erreicht im Spiel, ist sehr, sehr deprimierend und furchtbar. Was das Ganze vielleicht ein bisschen abschwächt, ist der schwarze Humor, der da drin vorkommt und eben der Hintergrund, dass es halt so eine sehr persönliche Sache ist und man das alles ein bisschen übertragen sehen kann. Und Ed McMillan da logischerweise sehr viel von seiner eigenen Erziehung und Kindheit und seinen eigenen Problemen mit reinbaut und man das dann ein bisschen im übertragenen Sinne sehen kann und eben sagt, okay, gut, ich meine, ich sehe da gerade wirklich fürchterliche Dinge, zwar in Comic-Grafik und alles sehr überzeichnet und teilweise auch, wie gesagt, ein bisschen lustig, aber im echten Leben, ich meine, Ed McMillan lebt noch und er verarbeitet einfach da sehr, sehr viel und das ist natürlich was, wo man sich mit befassen kann. Hat aber auch zwei Seiten, das Spiel. Also das ist die eine Seite, die ist artistisch-künstlerische und warum das Spiel aber dann so ein nicht eben nur so ein nischiger Indie-Hit ist, ist, weil es einfach sehr, 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 sehr gut designt ist und der Wegbereiter war für einfach diese Roguelite-Welle, die jetzt immer noch anhält. Also es ist vom Gameplay her einfach unglaublich motivierend. Es ist endlos abwechslungsreich. Man hat das Gameplay ist praktisch in Stufen eingeteilt. Also man startet in Stufe 1 und kämpft sich dann immer weiter runter zum Ausgang des Levels, bis man Mom, das ist der erste Bossgegner, also der Endgegner des Spiels, besiegt hat. Bis dahin dauert es ein bisschen, weil man muss ja erstmal ein paar Mal sterben und dann schaltet jede Runde Sachen frei. Und dann kommt der nächste Endgegner, der freigeschaltet wird. Und das sind mittlerweile etliche. Also durch die ganzen DLCs gibt es so viel Inhalte, die da reingefunden haben. Erst mit Rebirth, dann Afterbirth, der DLC. Afterbirth Plus war dann nochmal in der DLC. Und dann gab es eine sehr populäre Mod namens Anti-Birth, die von anderen Leuten entwickelt wurde. Aber Macmillan war so begeistert von dieser Mod, dass er die mit ins Entwicklerteam aufgenommen hat und die jetzt mit ihm zusammen an Repentance Plus, dem aktuellen Update und auch dem Vorgänger Repentance, gearbeitet haben. Da sind die Inhalte von der Mod eben auch noch mit drin. Und das ist einfach ein Riesending. Und das, was jetzt neu ist in Repentance Plus, ist Koop. Ich finde das so absurd einfach, dass du auf der einen Seite dieses sehr, sehr persönliche und wirklich grausame und tragische Werk hast von dem und auf der anderen Seite über diesen Aspekt, das ist fast wie so eine Highscore-Jagd, das ist sehr arcadig und jetzt hast du einen Koop-Modus, wo du einfach mit Kumpels zusammen dann da diese Geschichte durchspielen kannst und Repentance Plus ist auch jetzt, glaube ich, das erste, ich weiß nicht, ob es in Repentance schon da, wie gesagt, ich bin jetzt erst wieder zu der Reihe zurückgekommen, das erste, wo das Ende zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen versöhnlich ist, das absolute Ende. Auch wenn es immer noch sehr tragisch und grausam ist und ja, es mehr oder weniger um den Missbrauch und Tod von einem kleinen Kind geht, hat es ein bisschen ein hoffnungsvolleres Ende im übertragenen Sinne. Was ich schön finde, tatsächlich, weil es vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl gibt, ja, vielleicht hat er mit diesem Teil seines Lebens jetzt abgeschlossen und er ist ja auch selber, glaube ich, Vater seit geraumer Zeit. Und das, ich finde das einfach ein bisschen schön, aber es ist natürlich trotzdem immer noch grausig. Man kann diesen Aspekt aber auch relativ gut ausschalten, wenn man einfach schon mal länger im Spiel drin ist und denkt man gar nicht mehr so drüber nach, sondern geht einfach aufs Gameplay in erster Linie.
Und das Gameplay zeigt sich eben durch diese Roguelite-Elemente.
Genau, es ist ein Two-Stick-Shooter im Endeffekt, Bullet-Hell-mäßig. Man navigiert durch diese Dungeons und wie du schon gesagt hast, Legend of Zelda hat ein bisschen natürlich der Pate gestanden für den Look. Und es ist sehr, sehr simpel, also klassisch easy to learn, hard to master, weil man Items findet und die... Also der Clou ist, die richtigen Items zu finden und zu kombinieren und zu wissen, wann man was lieber nicht nimmt und wann schon. Und eben, die verbergen sich meistens hinter irgendwelchen Herausforderungen oder Schwellen, wie beispielsweise, ich brauche einen Schlüssel für die Tür und dann muss ich ja den Schlüssel gefunden haben und dann kann ich mir das Item nehmen oder am Ende vom Bossraum gibt's halt auch immer noch Items und die kombiniert man und dann gibt's total verrückte Kombinationen, die einen extrem stark machen. Oder eben halt welche, wo es einfach dann nicht mehr geht. Und Herausforderungsmodus gibt's auch noch, wo man halt mit bestimmten Kombinationen startet, die halt dann ein sehr absurdes Gameplay ermöglichen. Also wie gesagt, designtechnisch ist wahrscheinlich auch, also glaube ich, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, ich sage, es ist Ed McMillans best designtes Spiel. Und hat deswegen wahrscheinlich auch so ein langes Leben. Also er hat ja danach dann auch noch The End is Nigh gemacht und arbeitet jetzt gerade und glaube schon seit Ewigkeiten an Mugenics und Legend of Bumbo. Das sind alles Spiele, die nach Isaac kamen, aber die nie diesen Hype ausgelöst haben. Und da arbeitet er ja immer noch dran und auch mit dem Team.
Dabei hat er ja auch noch gar nicht mit diesem Hype zuerst gerechnet.
Ja. Ja, ist ein sehr persönliches Projekt auch einfach, aber vielleicht, es macht einfach diese Kombination aus. Der Soundtrack ist auch immer fantastisch und man kann eben da, auch wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, so was Bibel angeht oder so, natürlich immer sehr viele Parallelen entdecken. Es gilt als blasphemisch. Ich würde es gar nicht mehr wirklich als blasphemisch sehen, weil es nicht wirklich die Region an sich oder Glauben kritisiert, sondern eigentlich eher eine Auseinandersetzung damit ist und mit Fanatismus und mit eben, was das an, vor allem an einem jungen Geist ausrichten kann und wie man die Welt eben dadurch sieht, durch diese sehr binäre Welt sich mit Himmel und Hölle und die Ängste, die damit verbunden sind und Scham und eben ganz viele Themen, die da aufgegriffen werden. Satan ist auch ein Charakter in Binding of Isaac. Mhm. Also da gibt es einen großen Kackhaufen, es gibt irgendwelche Würmer und es gibt eben aber halt auch Engel und Teufel. Und das ist ein bisschen ähnlich an Moral Oral, wenn jemand das was sagt. Das ist so auch eine Stop-Motion-Animationsserie, die sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, mhm, wie es ist, in so einer sehr evangelikalen Community groß zu werden. Und da natürlich kann man auch ganz schön abgefuckt werden dadurch.
Wie zeigt sich die Religionskritik dann im Spiel? Also ist es über, du hast schon gesagt, es gibt Charaktere, aber es sind auch Cutscenes dabei oder ist es einfach wirklich sehr frei interpretierbar?
Es ist sehr frei interpretierbar. Die Cutscene kommt nur ganz zum Schluss. Wenn man das Spiel dann durchgespielt hat, dann schaltet man eben einen Epilog frei. Und der ist, wie gesagt, immer deprimierend eigentlich. Und das, aber es ist, man kann verstehen, was da passiert tatsächlich, aber es ist auch ja ein bisschen abstrahiert als dargestellt. Und die Region an sich, wird halt auch in den Items natürlich gezeigt, aber auch darin, wie eben die Parallelen zu biblischen Geschichten sind, die Figuren, die auftreten, und auch die Figuren, die man selber spielen kann. Also Isaac ist zwar die Hauptfigur, aber man schaltet im Laufe des Spiels auch verschiedene Skins, nenne ich jetzt mal, oder Charaktervarianten frei, die dann verschiedene Fähigkeiten haben und die sind dann auch Charaktere aus der Bibel. Man hat halt keinen. Man hat zum Beispiel Judas oder hier Maggie, Maria Magdalena und so weiter. Und das ist dann halt Isaac mit einer Perücke. Also das sind alles Varianten von demselben Charaktermodell. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Der eine hat halt mehr Leben, der andere hat mehr Schaden. Der andere kann irgendeinen speziellen Schuss oder kann fliegen oder so. Und das ist alles halt dann wichtig, weil man mit jeder Figur unterschiedliche Sachen freispielt, unterschiedliche Enden freispielt und hat man dann das alles durchgespielt, gibt es dann verschiedene Spielmodi, der Greed-Modus, der halt auch mit, ich glaube, das war bei Afterbirth oder Greedier-Modus, die halt im Spiel sind, wo man auch nochmal Sachen freispielen kann, das ist eher so ein Arena-Modus und ein Hard-Mode gibt es natürlich auch noch, wo man dann das gleiche Spiel nochmal spielt, bloß in, halt deutlich schwieriger.
Noch schwieriger. Ich habe es auch gespielt ein bisschen und ich finde, es hat auch diese unheimliche Sogwirkung, weil du einfach wirklich ganz schnell wieder reinkommst, wenn du gestorben bist. Aber einen Hard-Modus kann ich mir nicht vorstellen. Dazu bin ich zu schlecht. Du spielst wahrscheinlich im Hard-Modus, oder?
Gerade auch nicht, weil ich gerade, wie gesagt, relativ neu wieder reinkomme. Yeah. Aber damals, als ich das noch wirklich, also ich habe über 1000 Stunden im Ding und ich habe das früher schon, also auch mit allen Figuren dann, da gibt's halt auch zum Beispiel The Lost ist so ein Charakter, der kann nur einmal getroffen werden und dann ist vorbei. Das ist schon herausfordernd, aber wenn man wirklich dranbleibt, entwickelt das, ist ähnlich wie Tetris und der Tetris-Effekt, wenn man praktisch im echten Leben dann schon die Stangen überall erkennt. Ja. So ähnlich ist es bei Isaac auch. Man entwickelt da ganz andere Reflexe irgendwo. Und dieses Bullet-Hell-Ding, irgendwo ist man in dieser Zone und dann plötzlich, dann kann man's. Ja. Also je öfter man spielt, dann dodgt man plötzlich Sachen, wo man am Anfang vielleicht, also oh Himmel, da kommt was und ich weiche aus und drück den Stick komplett durch. Und dann später, wenn man es wirklich drauf hat, dann macht man das ganz locker aus, man schiebt ihn nur ein kleines bisschen. Und das Ding geht an einem vorbei und man behält voll die Ruhe. Also das macht das dann schon mit einem.
Cool. Der Entwickler Edmund McMillan hat ja auch gesagt, dass Isaac genderfluid ist. Also das Spiel hat ja auch, ich glaube Maggie ist auch nicht binär, wenn ich es richtig in Erinnerung habe oder so. Aber es hat auf jeden Fall auch in der queeren Community für Schlagwellen gesorgt. Wie hast du da die, also wie findest du das Community-Dasein zu Isaac?
Das habe ich mich gar nicht so beschäftigt, aber es ist auch was, wo ich sage, ja, die Frage der Identität ist komplett zentral, auch innerhalb der Story ein bisschen und erklärt sich halt auch anhand der Items, die man findet. Oder natürlich, dass halt Isaac mehr oder weniger Frauenklamotten auch rumläuft in verschiedenen Varianten oder auch die Ladebildschirme, die dann zwischen den einzelnen Etappen sind, zeigen eben Ausschnitte, entweder Dinge, die er sich einbildet, vor denen er Angst hat oder Dinge, die vielleicht passiert sind oder so. Und da sind natürlich auch, werden auch solche Dinge eben aufgeworfen. Also die Welt, in der Isaac praktisch zu Hause ist, erlaubt auch nicht viel. Also da ist Konformität gefragt, sag ich mal, nicht sich frei auszudrücken. Und das ist sehr viel mit natürlich Scham und Schande verbunden. Das ist einer von den großen wiederkehrenden Motiven, ist halt auch, dass er immer ausgelacht wird irgendwo oder sich blamiert. Und das sind, ja, klar, das spielt alles mit rein. Also ich denke, Ed McMillan ist da schon sehr auch offen, was solche Interpretationen natürlich angeht.
Was waren für dich die schönsten, unter Anführungszeichen, oder die Herausforderungen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ach, naja, also ich meine, richtig cool finde ich es, wenn man, also als ich so richtig drin war, ja, habe ich zum Beispiel auch mal einfach einen neuen Spielstand angefangen, weil ich weiß, ich habe ganz am Anfang mich echt geplagt und dann mit dem Skill-Level dann nochmal praktisch das ganze Spiel von Anfang an durchzuballern, das war ziemlich cool, weil ich halt wirklich erstmal gemerkt habe, so okay, das ist gar kein, das ist ein Klacks, weißt du, ich kann das. Und dann auch das erste Mal sich an diesen Hard-Modus ranzuwagen und dann die ganzen weiteren neuen Gegner da umzuhauen, das erste Mal den Mega-Satan, das war damals einer von den letzten Gegnern, irgendwo zu besiegen mit allen Figuren, das ist natürlich super. Und jetzt freue ich mich drauf, weil ganz viel Inhalte im Spiel mir noch unbekannt sind, weil ich die noch gar nicht gespielt habe, weil es jetzt erst alles mit der Mod und dann eben mit dem neuen Update reingekommen ist. Und da habe ich Bock drauf, dazu zurückzukommen. Und das Schöne ist natürlich, jetzt auch kann ich es mit dem Kumpel zu zweit spielen. Mhm. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, weil es ist einfach nochmal ein anderes Erlebnis. Und ich finde, sie haben es bisher auch ganz gut gemacht. Manchmal gibt es ein paar Verbindungsschwierigkeiten oder so, das hängt, was halt echt wirklich scheiße ist für so ein Spiel, das sehr auf Reflexe geht. Mhm. Aber ich bin bereit, das zu akzeptieren dafür, dass ich Binding of Isaac Coop spiele.
Ist es dann, also Couch-Coop ist es dann nicht, sondern online?
Beides.
Beides, okay.
Also es gibt beides. Man kann es im Couch-Coop spielen oder online. Online hat es den Vorteil, dass wenn man, also dass die Kamera halt der eigenen Spielfigur folgt. Ah, ja. Und wenn es größere Räume sind, verliert man halt nicht so den Überblick. Couch-Coop macht natürlich mehr Spaß. Mhm. Da kann man sich ja gegenseitig auch ein bisschen, anstecheln und so. Ja. Aber das sind so diese zwei Gesichter auch von Binding of Isaac, was ich eben so mag. Auf der einen Seite hat es diesen sehr, sehr düsteren Charakter und auf der anderen Seite ist es aber halt ein schönes Couch-Koop-Spiel mit Freunden.
Wie oft spielst du dann so circa am Tag, in der Woche?
Nicht so viel. Also
ich habe nur schon 1000 Stunden mitgetan.
Das war früher. Jetzt halt, es sind eher so, wenn man halt abends mal so 1-2 Stunden hat.
Ah, ja.
Und man hat vielleicht gerade nicht so die Laune, dass man sagt, ich gucke mir jetzt noch einen Film an oder lese ein Buch, sondern daddel ich halt einfach ein bisschen, bewege meine Daumen. Ich bin gerade noch nicht so weit. Das habe ich früher immer gemacht, dass ich nebenbei irgendwie noch YouTube geguckt habe oder so.
Wow.
Und das dann währenddessen, das kann ich jetzt gerade nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal wieder das Gefühl dafür bekommen. Das habe ich damals sogar an einem Bildschirm noch gemacht. Jetzt habe ich mittlerweile 2 bei mir zu Hause. An einem Bildschirm, da war das YouTube-Fenster und links daneben im kleinen Fenstermodus habe ich Isaac gespielt. Und das war gar kein Stress, alles gut gemacht noch. Aber ja, nee, das ist jetzt nicht mehr drin. Muss ich mich erst nochmal konzentrieren, bevor ich so arrogant werde.
Wieso hast du dann aufgehört oder war es einfach, weil du durchgespielt hast, also unter Anführungszeichen durchgespielt?
Ja, also es kamen dann ja immer noch so Updates, Afterbirth Plus und dann eben die Mod hatte ich auch noch installiert, Antibirth. Aber waren einfach andere Spiele dann da. Es kam ja unter anderem auch Hades, das ein Roguelite war, das mir dann auch Spaß gemacht hat. Und irgendwo ist es halt dann nach einer Weile immer das Gleiche. Und dann langt es halt auch mal. Und jetzt eben durch den Koop-Modus wieder zurückgekommen, dass ich, ich habe schon ewig nicht mehr so wirklich Hades gespielt. Ich sage immer, das ist eins meiner Lieblingsspiele, weil ich es halt wirklich damals gesuchtet habe, wie blöd. Aber ich habe es schon so lange eigentlich nicht mehr wirklich ernsthaft versucht, das Spiel so in den Arsch zu treten. Deswegen ist es schön, jetzt dazu das nochmal anzugehen.
Schön.
Weiß nicht, wie lange ich jetzt durchhalte, aber ich habe gerade sehr viel Spaß damit.
Das ist das Wichtigste. Ja, hast du sonst noch was du über das Spiel erzählen willst?
Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ja, hat ja schon so ein bisschen eine Popularität. Ich denke, vielleicht an die mit Roguelites sonst nicht so viel anfangen können und jetzt sich nicht abschrecken lassen von, sagen wir mal, dem Inhalt.
Ja.
Das ist eins der besten. Also wenn ihr sonst nicht so damit anfangen könnt, ich denke, das und Hades wären so die, wo ich sage, da können auch Einsteiger relativ gut reinkommen, weil man wäre wirklich bei jedem Run irgendeinen Fortschritt spürt. Und ja, der Soundtrack ist klasse Und das ist relativ simpel.
Schön. Dann ist doch gut, dass du zurückgekehrt bist zu Binding of Isaac.
Ja, finde ich auch.
Auch ich kehre immer wieder zurück und zwar spätestens nächste Woche mit einer neuen Folge von Was spielst du so? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wen ihr als nächsten Gast sehen bzw. hören wollt. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über ein Like und ein Abo. Ich hoffe, ihr hattet eine etwas angenehmere Zeit, während ihr mal wieder ewig auf den Zug warten musstet. Oder vielleicht habt ihr auch eure wunderschönen Figuren in der Vitrine abgestaubt und neu angeordnet. So oder so bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Bussi und Baba. We'll be right back.